ist ja ein Jahresthema, die Jahreslosung. Die gibt es offiziell seit 1934. Das ist also nicht die Jahreslosung, die jetzt hier für uns, unsere Gemeinde gilt oder so, sondern sie wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt. Und dabei spielt, das habe ich nachgelesen, die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation keine Rolle, weil die Auswahl stets 4 Jahre im Voraus erfolgt. Also das hat man 1920 und 21 während der Pandemie noch ausgewählt für dieses Jahr. Also interessant, oder? Und es ist nicht so, dass da irgendwie jemand kommt und sagt, ich glaube, ich weiß, wie dieser Vers jetzt ist für dieses Jahr dann dort. Es hat auch diesen prophetischen Aspekt drin, aber es ist so ein mehr oder weniger demokratisches Auswahlverfahren. So da. Die verschiedenen Gruppen machen Vorschläge, dann wird ausgesucht und dann wird wieder und bis dann zum Schluss ein Vers übrig bleibt. Und sie schreiben auf ihrer Homepage, wichtige Gesichtspunkte sind, dass eine zentrale Aussage der Bibel in den Blick kommt, und zwar in einprägsamer und möglichst knapper Formulierung. Ein Bibelwort, das in besonderer Weise ermutigen, trösten, Hoffnung wecken oder auch aufrütteln und provozieren kann. Das ist jetzt hier dieses Wort, diese Jahreslosung für 2025. Prüft alles und behaltet das Gute. Und darum habe ich auch gesagt, was kannst du Gutes behalten aus dem letzten Jahr? Was gibt es Gutes, das du erlebt hast, das du behalten möchtest, mitnehmen möchtest in dein zukünftiges Leben? Ist kurz und knapp, wirklich, prüft alles, behaltet das Gute. Ganz knapp, 4 Worte. Es hat noch ein Unterzwischen, ich weiß schon, aber das kann man ja auf die Seite lassen. Und auf diesen 4 Worten möchte ich hier meine Predigt aufbauen, weil es eben so kurz und knapp ist. Also prüft. Gehen wir zu diesem ersten Wort. Im Hiob-Buch, das ist ja dieses Buch, das viele umgehen, weil es eben sehr, sehr schwer verständlich ist von der Aussage her. Da gibt es einen Elihu, der da mit dem Hiob spricht, und er sagt einmal: Lasst uns nun prüfen, was recht ist, lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Finde ich einen guten Vorschlag, bevor man da reinschießt und da seine Argumente ausbreitet und wahrscheinlich das Ziel dann auch mehr oder weniger verfehlt. Ich habe kürzlich gelesen, wie König Salomo von Gott freigestellt bekommen hatte: Bitte mich, was möchtest du gerne? Hoho. Ich weiß nicht, was du gewählt hättest, wenn Gott dir diesen Freiraum gegeben hätte, aber der Salomo, der hat gesagt, so gib deinem Diener ein Herz, das hört, damit er deinem Volk Recht verschaffen und unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Was für ein Gebet. Es hat Gott wunderbar gefallen, dieses Gebet, dass da jemand betet um ein weises Herz, um prüfen zu können, was gut und böse ist in einer Situation oder so. Und er hat ihm dann alles andere auch dazu geschenkt: Reichtum, Ehre und Macht. Und im letzten Buch des Alten Testamentes lesen wir in Maleachi 3, Vers 10: Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit. Gott erlaubt den Menschen, ihn ganz persönlich zu prüfen. Wow. Und so, als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht: Ja, prüfen, wenn da steht, prüft, dann ist das zwar wichtig, aber es ist von Gott her nicht nur erlaubt, es zu tun. Nein, Gott sagt sogar: Mach's. Er fordert uns auf. Es ist von Gott gewollt, dass wir unseren Verstand brauchen, um zu prüfen. Und prüfen in diesem Zusammenhang, wie er dort steht, kann auch bedeuten, ich untersuche etwas oder ich erprobe etwas. Ich unterscheide. Aber nicht, ich prüfe jemanden, um zu schauen, wie reagiert jetzt diese Person. Das ist nicht damit gemeint. Und auch nicht, ich versuche jemanden. Ich prüfe jemanden, ob er wohl reinfällt, diese Sünde zu begehen oder was auch immer. Etwas zu tun, was diese Person nicht will. Also jemanden auf die Probe zu stellen, so im negativen Sinn, das ist nicht gemeint damit, sondern wirklich untersuche etwas und schau, ist das gut für dich, ist das gut für uns oder eben nicht. Und wenn wir prüfen, uns so vorstellen, wie geht dann das? Dann ist das ein Vorgang, bei dem ich einen Vergleich anstelle. Ich vergleiche einen Sachverhalt oder eine Aussage oder eine Situation mit einer Norm. Ich kann prüfen nur, wenn ich eine Norm habe, an der ich es prüfen kann. Ich muss ja einen Vergleichswert haben. Und dann schaue ich, ergibt meine Prüfung eine Übereinstimmung oder eine Abweichung in die eine oder andere Richtung? Das ist Prüfen. Und darum ist es entscheidend, was für eine Norm wende ich an bei der Prüfung. Eine Norm, das kann zum Beispiel sein, ein Gesetz, du darfst nicht bei Rot über die Straße gehen. Da kann ich prüfen, ist es jetzt rot? Dann gehe ich nicht. Oder ich gehe trotzdem. Das ist also ein Gesetz. Es ist aber auch möglich, dass hier drin irgendein Gesetz ist. Man macht das nicht. Ist auch ein Prüfstein. Ob der dann richtig oder falsch ist, das kommt dann drauf an. Oder ich mache eine Erfahrung. Oder meine Prägung, ich nehme meine Prägung als Prüfstein. Lieber nicht. Das kommt für viele nicht gut raus. Für mich vielleicht mehr oder weniger, aber für viele andere nicht. Oder man kann auch nach seinen Wünschen prüfen. Oder? Was wünsche ich mir? Und dann kommt dieses Angebot und ich wünsche es mir, dann ist es automatisch gut. Ich wäre da nicht so sicher. Also es kommt darauf an, was für eine Norm da ist, an der ich es prüfen kann. Prüfen kann man auch mit einem Sieb vergleichen. Und die Größe der Löcher bestimmt ja, was ausgesiebt wird oder was zurückbleibt. Was durchfällt bei der Prüfung. Und was hängen bleibt. Und bei diesem Prüft ist ja die Absicht, dass das Gute hängen bleibt, nicht wahr? Behaltet das Gute. Das Gute soll bleiben. Und wenn ich Prüfungskriterien aufstellen möchte, die von der Bibel herkommen, die in unserem Glauben uns helfen zu prüfen, was gut ist, dann habe ich hier ein paar aufgeschrieben. Das Wort Gottes ist aus meiner Sicht der wichtigste Prüfstein. Finde ich das in der Bibel? Stimmt das überein mit der allgemeinen Lehre, die dort aufgeschrieben ist, mit den Gesetzen oder auch mit dem, was Jesus Christus gemacht hat? Dann haben wir den Geist Gottes in uns. Hoffentlich haben wir den, wenn wir Jesus nachfolgen und wiedergeboren werden, dann haben wir ihn. Als unseren Helfer und Impulsgeber. Das hilft uns besser, prüfen zu können. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn ich einen Entscheid treffen möchte, ist da der Friede Gottes drin? Das hilft mir zu sagen, okay, das mache ich jetzt oder da habe ich keinen Frieden drüber. Dann mache ich es lieber nicht. Gibt es schon eine Offenbarung von Gott? Gibt es ein prophetisches Wort, das einmal ausgesprochen wurde? Oder offenbart sich Gott jetzt gerade auf eine besondere Weise? Das kann auch zur Prüfung helfen. Es kann auch bestätigen. Und natürlich, der Sohn Gottes, Jesus Christus, wenn er im Zentrum ist von einer Situation oder von einem Wort, das gesprochen wird, dann zeigt das schon ganz stark, dass es in eine gute Richtung geht. Und natürlich auch das Reich Gottes darf im Fokus sein. Es bringt gemäß Römer Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Jetzt diese Prüfungskriterien können wir wie ein Sieb anschauen, aber es muss ja nicht immer alles dann da sein. Es kann auch ein mehrstufiges Prüfungsverfahren geben, nicht wahr? Der Teufel wirft auch manchmal mit Bibelworten um sich. Das heißt noch lange nicht, dass das gut ist, was er dann will. Also wenn das erste Kriterium, das Wort Gottes erfüllt ist, heißt das noch lange nicht, jetzt ist okay. Dann müsste ich eher schauen, wenn ich dann das so nehme, was empfinde ich in mir? Was sagt der Geist dazu? Oder was sagen meine lieben Geschwister dazu? Das einfach mal so als Impuls, wir kommen später noch einmal darauf zurück. Was mir aufgefallen ist, hier prüft, es steht in der Mehrzahl. Das ist schon für mich ein wichtiger Hinweis. Das ist nicht zufällig, einfach Mehrzahl. Der Paulus, der schrieb ja an diese Gemeinde in Thessalonich, das war eine junge Gemeinde, an ein Kollektiv von Menschen. Und darum ist das für mich schon ein Hinweis, dieses Prüfen, das ist ein Prozess in einer Gemeinschaft und nicht nur bei jedem Einzelnen. Obwohl das auch richtig und wichtig ist, dass wir das für uns persönlich lernen. Also wir dürfen und wir sollen prüfen und wir sollten möglichst biblische Normen anwenden. Das nächste Wort ist alles. Oho. Wenn du jetzt nicht prüfst, dann kannst du alles hier reinwerfen. Und es gibt Leute, die machen das. Ich habe mir verschiedene Videos angeschaut. Zu der Jahreslosung gibt es Tausende von Predigten jetzt schon und Videos, was alle dazu sagen und was sie meinen und was noch ein guter Impuls wäre und so. Und ich habe mir so ein Video angeschaut, da sind verschiedene Persönlichkeiten da, die auf diesen Vers eingehen. Und da habe ich dann mir so angehört, einer sagte, das heißt auch, dass wir uns selbst prüfen müssen. Schließlich steht im 2. Korintherbrief 13, Vers 5, dass wir das tun sollen. Prüfen, ob wir im Glauben bleiben, dass wir die Knie beugen, dass wir die Zunge brauchen, um zu bekennen, dass, ja, und Tränen und Freude und so weiter. Dann habe ich gedacht, okay, ist ein guter Impuls, sich selbst zu prüfen, ist nicht falsch. Aber ist das damit gemeint, jetzt hier an dieser Stelle? Ein anderer, der hat gesagt, ja, prüfen, da kommt mir in den Sinn, das hat nur mit der Unterscheidung der Geister zu tun und die Unterscheidung der Geister ist wichtig und die Menschen sollten lernen, Unterscheidung der Geister und so weiter und so fort. Und ich habe mir das angehört und dann hat er Punkt gemacht und hat nicht erklärt, was das ist, Unterscheidung der Geister. Okay. Jemand anders hat gesagt, in dieser Zeit und Welt hat es so viele Informationen. Informationsflut kommt auf uns rein. Diese Infos überall auf Social Media, im Fernsehen, was auch immer. Und es ist so wichtig, dass wir unterscheiden können, prüfen können, was gut ist und was nicht gut ist. Könnte zu diesem Alles auch gehören, nicht wahr? Oder jemand anders hat gesagt, ja, wir müssen schauen, dass uns andere Menschen nicht verführen. Darum müssen wir prüfen. Eine Warnung so: Lass dich vom Heiligen Geist führen und nicht von Menschen verführen. Ich habe dann abgestellt. Irgendwo, es hat mich nicht angesprochen bei dem alles. Was? Ich habe mir die Frage gestellt, aber was ist der Kern? Was wollte Paulus mit diesem Satz wirklich sagen? Und es ist ja nichts wirklich falsch, was die da gesagt haben, nicht wahr? Also ich will da gar nicht sagen, dass das falsch ist. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was meinte Paulus, als er das dieser Gemeinde geschrieben hat? Und wenn wir jetzt durch diesen Abschnitt gehen, in dem dieser eine Vers drin steht, dann wird uns wahrscheinlich ein bisschen mehr klar, was Paulus wirklich beabsichtigt hat. Im Kontext lesen, bitte, liebe Geschwister. Nicht einen Vers rausgreifen und dann irgendetwas daher fantasieren, sondern im Kontext lesen. Das ist für mich auf jeden Fall wichtig. Wir reden aber zu euch, liebe Brüder und Schwestern. Weist die zurecht, die sich an keine Ordnungen halten. Ermutigt die Verzagten, steht den Schwachen bei, habt Geduld mit allen. Liebe Brüder und Schwestern, es geht ans Kollektiv. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr allezeit dem Guten nach, füreinander und für alle. Dem Guten kommt hier schon drin vor. Und jetzt freut euch allezeit, betet ohne Unterlass, in allem sagt Dank, das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist bringt nicht zum Erlöschen, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist so das Umfeld, in dem dieser eine Vers drin steht. Und was mir aufgefallen ist, da geht es um eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Gläubigen, die von Paulus her angeleitet werden, ermutigt werden. Wie gehen wir um miteinander? Wie leben wir miteinander? Wie gestalten wir unser Miteinander? Gemeinschaft ist doch wichtig. Nicht, was soll ich essen? Das könnte man auch unter diesem alles verstehen. Welchen Film soll ich schauen oder nicht? Das ist auch eine wichtige Frage, aber ich glaube, das hat Paulus hier nicht gemeint. Mit was soll ich mich beschäftigen? Was tut mir gut oder was tut mir nicht gut? Ich glaube, Paulus meinte damals nicht, dass wir uns mit solchen alltäglichen Dingen beschäftigen sollten, primär jetzt hier mit diesem Vers. Und darum meine ich, dass das auch heute noch so ist. Dieser Vers sagt uns nicht, prüft alles, also geh jetzt nach Hause und schau, wohnst du noch an der richtigen Adresse? Was hast du im Kühlschrank, das du fortwerfen musst? Und so weiter. Obwohl das auch manchmal wichtig sein kann. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Was interessant ist, im Römerbrief, den Paulus etwa 7 Jahre nach diesem Thessalonikerbrief geschrieben hat, greift er dieses Thema noch einmal auf. Genau das gleiche Thema. Und er schreibt, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und wenn ich im Römerbrief das Umfeld anschaue, den Kontext, dann geht es um genau das Gleiche. Wie gehen wir um miteinander? Ihr könnt das nachlesen. Das ganze Kapitel 12, da geht es um nichts anderes als, wie benehmen wir uns miteinander, wenn wir zusammen sind. 5 Jahre später, Philipperbrief, auch hier hat Paulus Folgendes geschrieben, und um dieses bete ich, dass eure Liebe, eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Die Liebe als Kriterium, als Kit für eine Gemeinschaft. Und darum komme ich zum Schluss, dass mit alles eben gemeint ist, alles, was der Gemeinschaft dient, alles, was den Frieden untereinander stärkt, alles, was das Wohl auch vom anderen fördert und alles, was Christus im Zentrum hat und ihn auch ins Zentrum rückt. Das ist für mich gemeint mit alles. Und das, wenn wir es haben, dann sollen wir es behalten. Und ich sage jetzt extra, wenn wir es haben. Man kann nur behalten, was man hat und nicht, was man gerne hätte. Das, was da ist, kann man behalten. Nur was einem gegeben wird oder gegeben worden ist, wenn es keinen Sand hat, kann ich lange sieben. Es kommt nichts raus dabei. Es braucht etwas, damit man eben prüfen kann. Ich möchte ein Beispiel machen. Du kommst hier in den Gottesdienst, du empfängst am Eingang ein herzliches Grüezi als Willkommen, vielleicht einen warmherzigen Händedruck, eine Umarmung, vielleicht auch einen Bruderkuss, wie es so in der Bibel heißt. Dann erlebst du frohe Gemeinschaft im Lobpreis. Dein Herz wird bewegt, deine Gefühle werden gefüllt mit Gottes Liebe, Freude, Frieden. Jemand betet ein Gebet und es ist genau auch dein Gebet, es spricht in deine Situation hinein. Dann kommt der Prediger oder die Predigerin und die Predigt, die beantwortet eine Frage, die du schon lange mit dir herumgetragen hast. Dann betet jemand für dich, du erlebst Linderung von Schmerzen oder du wirst geheilt. Jemand spricht dir ein Bibelwort zu, es tröstet dich, es ermutigt dich, es stärkt dich im Glauben. Dann gibt es noch Tee und Kaffee und du darfst mit anderen Gemeinschaft haben, nicht einsam zu Hause hocken. Du darfst austauschen und so ein Gespräch bestärkt dich im Entscheid, was du getroffen hast oder es hilft dir, einen Entscheid zu treffen. Und auf dem Heimweg merkst du, wow, ich bin erfüllt mit neuer Hoffnung, mit Zuversicht für den nächsten Tag. Dein Denken, ja, ist auf das ausgerichtet, was du alles Gutes empfangen hast. Aber es gibt natürlich auch die anderen Erlebnisse. Du kommst in die Gemeinde und eine Person, die schenkt dir keine Beachtung. Gibt es ja auch. Oder die Predigt, die spricht dich überhaupt nicht an. Sie spricht nicht in deine Situation hinein, sie ist so trocken. Die Schmerzen, die bleiben auch nach dem Gebet bestehen und im Lobpreis treffen sie wieder mal nicht die richtigen Töne oder auch der Rhythmus, der lässt zu wünschen übrig und so weiter. Du kannst da gar nicht richtig anbeten. Oder jemand kommt nachher und schüttet sein Herz aus bei dir und es fühlt sich an, wie wenn ein Abfallkübel über dich ausgeleert wird. Genau. Oder dann hast du eine Frage und jemand sagt, nein, da helfe ich dir nicht und so weiter. Verschiedene Eindrücke, gute und schlechte. Bei uns kommen nur die guten vor, oder? Schön wäre es. Genau. Und jetzt geht es dran ans Prüfen. Was behalte ich jetzt? Was nehme ich mit? Und was lasse ich? Was werfe ich weg? Die Maria im Stall, als die Hirten kamen und ihr alles erzählten, was sie erlebt hatten mit dem Engel und so weiter, dann steht dort, und Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie dort. Dieses Gute hat sie behalten. Und das Schlechte, das Ungute, das sollten wir vergessen, das sollten wir wegwerfen. Die Frage ist manchmal, wie machen wir das? Vergessen ist gut, wenn jemand vergesslich ist. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob man das aktiv machen kann. Aber man kann es zum Beispiel im Gebet Gott bringen und sagen, das brauche ich nicht mehr, da nimmst du. Du weißt am besten, wie wir umgehen mit diesem Nicht-Guten. Auf jeden Fall sollten wir dem, was nicht so gut ist, nicht nachtrauern. Wir dürfen prüfen, was wir erleben. Und dabei diese Kriterien auch nehmen. Habe ich in dieser Begegnung Christus erlebt? Oder war da irgendwas anderes, das mich so genervt hat oder so verletzt hat? Christus verletzt nie. Der Teufel verletzt immer. Hat das, was wir zusammen machen, den Charakter, dass es Reich Gottes spiegelt? Dass es zeigt, hier ist Gott zu Hause. Fördert das Wort, das ich spreche, den Frieden, die Freude, die Gerechtigkeit beim anderen? Und so dürfen wir das Gute hier bei uns möglichst leben. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne diesen Heiligen Geist, der uns gegeben ist, der Jesus repräsentiert jetzt auf dieser Welt und in uns, sind wir nicht fähig, das Gute zu tun. Wir brauchen den Heiligen Geist in uns, damit dieses Gute in unserer Gemeinschaft so wirklich und richtig zum Tragen kommt und zum Ausdruck kommt. Und nicht wahr, ich sage das jetzt nicht, weil ich es nicht so erlebe, sondern weil ich mir wünsche, dass das noch viel mehr kommt. Dass das noch viel mehr eben zum Ausdruck kommen kann. Dass das Wort, das ich sage, Leben schafft im Gegenüber, dass es alltagstauglich macht, dass es Schwache stärkt, dass Krankheiten geheilt werden hier bei uns, dass Gebundenheiten gelöst werden und dass wir neue Perspektiven empfangen können, neues, Gutes, eben Himmlisches. Paulus schrieb ja, den Geist bringt nicht zum Erlöschen. Den Geist in uns, den Geist unter uns, geben wir ihm doch viel, viel, viel Raum, damit er so wirken kann, dass das Gute so richtig unsere Herzen berühren kann. Und natürlich steht dann im Vers 20, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet, auch wenn wir prophetisch einander dienen. Ist das auch wichtig, dass wir prüfen, was kommt da? Was kann ich behalten? Und das Gute von Gott her, das dient der Gemeinschaft. Das Gute, das stärkt den Frieden. Das Gute fördert das Wohl von jedem Einzelnen. Und das Gute, das hat Christus im Zentrum und rückt ihn ins Zentrum. Und zum Schluss, das Gute kommt von dem Guten, von dem einen guten Gott, den wir Vater im Himmel nennen dürfen. Er ist der einzig wahre, gute, gütige, liebende, wohlgesinnte, barmherzige und gnädige Gott. Und er ist hier bei uns. Und ich wünschte mir für uns alle, und ich bete auch dafür, dass wir diesen Gott hier in unserer Mitte so erleben dürfen, dass wir sagen können, Es ist so gut, hier zu sein. Es ist so gut, von hier wieder wegzugehen und das Gute mitzunehmen und das Gute, ich sage es mal, in die böse Welt hinauszutragen. Wenn Gott in unserer Mitte ist und wenn er wirken kann, wie er es möchte, dann dürfen wir viel Gutes aus diesen gemeinschaftlichen Anlässen mitnehmen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, macht's doch jetzt einfach und probiert aus und verrenkt euch, damit es möglichst gut wird. Sprich mal prophetisch. Bet mal mit jemandem endlich, dass er gesund wird. Nein, mach einfach das, was du gut kannst. Was Gott in dir drin angelegt hat und reingeschenkt hat. Das ist das Gute in dir. Und wenn du das tust und austeilst, teilst du automatisch Gutes aus. Vielleicht aber auch wage mal etwas Neues. Das wäre auch mal was Schönes. Lasst uns doch in diesem Jahr auch dem Geisteswirken von Gott Raum geben, damit dieses Gute für uns erlebbar wird. Ist das okay? Amen? Amen. Vater, wir danken dir, dass du ein guter, gnädiger, barmherziger Gott bist, der nur Gutes mit uns vorhat, der Gutes will. Wir preisen dich, dass wir so viel Gutes auch erleben durften im letzten Jahr. Menschen sind dazugekommen, haben sich taufen lassen, haben deine Veränderung erfahren. Und wir danken dir, dürfen wir als Gemeinde da sein und sagen, wirke du das Gute in uns und durch uns, in unserer Mitte, damit wir fähig werden, das Reich Gottes zu präsentieren und wenn Menschen hierher kommen, dass sie erleben, dass du ein guter Gott bist. Ich weiß, dass nicht alle immer nur Gutes erleben, Vater. Und ich bitte, dass du genau ihnen jetzt auch begegnest, sie tröstest, sie ermutigst, sie anrührst durch deinen Heiligen Geist. Preis und Dank ist dir dafür. Lehre uns, wie wir prüfen können, was gut ist für uns. Lehre uns in der Gemeindeleitung, dass wir das Gute sehen und fördern können und das, was irgendwo ins Abseits führen will, dass wir das lassen können. Hilf jedem von uns zu unterscheiden, was für die Gemeinschaft gut ist. Und was besser ist, wenn ich es zu Hause lasse. Ich danke dir. Du bist ein großartiger Gott. Wir beten dich an und preisen dich. Amen.